ARD Sounds.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Harrison Okeni, dem unfreiwilligen Aquanauten.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Resel von Connersreuth. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Ole, 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 Fußball, ole, 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 ole.
So singen die Leute das im Stadion.
Es ist WM, kurz vor WM, Caro. Morgen ist es soweit und wir sind hier wieder in eurem Kader bei ARD Sounds.
Ja, wir haben beide die Gesichter komplett angemalt in so Deutschlandfarben, also so Full Face sitzen wir hier gerade, weil wir schon hyped sind.
Unsere Autos sind auch schon eingewickelt in Deutschlandfarben.
Deutschland!
Ja, und wir treffen uns, das war jetzt ein bisschen durcheinander, jetzt waren wir schon im Thema und wir haben noch nicht Mission Statement.
Ja, wir treffen uns hier, machen die Tabs zu, ihr kennt's.
Kontroverse Diskussion gerade, hast du bestimmt mitbekommen, Halftime-Show. Es gibt eine Halftime-Show, weil wir sind in den US of A mit der WM.
Yes,
in Trumps
okay.
Amerika wird jetzt hier die Fußball-WM stattfinden und die wollen nun mal eine Halbzeitshow haben, wie beim Super Bowl,
oh,
beim
aber
Finale.
Ich habe noch nicht gehört, wer macht's, wer ist der Act?
Also, der Act ist, halte ich fest, Madonna.
Okay,
es ist Madonna, es ist Shakira und es ist BTS.
Wow.
Und das Ganze wird produziert von Chris Martin von Coldplay. Also da haben sich mal wieder alle herangezogen und wir werden völligst unkritisch vor dem Fernseher sitzen und das alles verfolgen und abfeiern, wie geil
Trump
das Entertainment ist.
Aber beim Finale machen sie das mit der Halftime-Show.
Ja, leider nicht bei jedem
Spiel. Ja,
das hätte mich ja natürlich ein bisschen mehr interessiert. Morgen geht's los und wir haben das bestimmt im Auge, weil wir sind ja hier große Fußball-ExpertInnen, wir beide. Aber von einem großen Event zum nächsten, Caro. Wir waren beim Immergut-Festival.
Das war toll.
Unser Festival Summer ist in vollem Gang.
Ja. Wir waren beim Immergut Festival. Es war super schön da. Also erstmal landschaftlich.
Es war im Wald.
Im kleinen Wäldchen. Es war
in Neustrelitz.
Wie im Urlaub. Mecklenburgische Seenplatte.
Ja.
Wir haben super nette Leute getroffen.
Du hast jemanden getroffen, mit dem du im Ballett warst, zufällig.
Ja, Nathalie aus meiner Ballettgruppe.
Ja,
liebe Grüße an dich.
Er hatte den Kontakt verloren und jetzt beim Immergut Festival plötzlich stand sie vor dir.
Ja, da waren ganz viel, war ich irgendwie in der Grundschule, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, wer da alles in meinem Ballettkurs war. Und ich habe da, glaube ich, auch hier schon mal von erzählt, dass wir ja da immer eingeteilt wurden. Also man musste immer nach vorne kommen, ein Rad schlagen. Wenn man das konnte, dann war man eine Rosine. Wenn man kein Rad konnte, war man eine Matschrosine. Jetzt rate, wer jede Woche Matschrosine war.
Ihr beide.
Ich. Nee, Nathalie. Nee, Matschrosine war ich eigentlich nie.
Hat sie gesagt?
Ja. Nee, die war richtig gut im Ballett. Die war richtig gut und die war auch noch lange dort. Und ich
war nicht auch jemand aus der Band Wonderwall auch im Ballett? Hast du das nicht auch erzählt?
Von
I'm just more. Liebe ich den Song.
Jule von Wonderwall war Baloo beim Dschungelbuch-Musical. Ich war ein kleiner Elefant.
Ja, also die haben wir getroffen. Ansonsten waren auch echt viele Familien da. Und die haben sich natürlich besonders gefreut über unseren Sexdelfin, den wir dabei hatten. Unser Maskottchen, den vielleicht viele von der Vampirpiraten von Atlantis-Tour noch kennen. Den hatten wir auch im Schlepptau. Und hier Ben, unser Tourmanager, hat sich wieder in Schale geworfen und in dieses Kostüm geschält.
Der Sexdelfin, der kam gut an bei Klein und Groß, weil auf diesem Festival waren wahnsinnig viele Kinder unterwegs.
Ja, und die haben den Delfin über dieses Feld gejagt.
Die haben den ein bisschen drangsaliert, muss man sagen.
Ja, die haben den auch immer an seiner Flosse gezogen.
So hinten gezogen an der Flosse und auch mal so irgendwie gehauen gegen die Knie oder so.
Ja.
Die waren so ein bisschen...
Die haben den niedergeknüppelt.
Ja.
Nein. Aber einmal haben wir dann ein Foto gemacht mit einer netten Familie.
Mit einer Großfamilie.
Mit einer Großfamilie. Und da war eh schon große Koordinationsschwierigkeiten. Wer positioniert sich jetzt wie mit Sexdelfin? Wir beide, dann diese ganze Familie. Dann gab es ein Kind, das hat lieber Eis gegessen und stand so am Seitenrand, wo die Eltern dann immer gesagt haben, nein, jetzt wird nicht diskutiert, jetzt wird ein Foto gemacht.
Es waren viele Eltern an diesem Gruppenfoto beteiligt und noch viel, viel mehr Kinder. Also es war eine riesengroße Gruppe. Es traf sich, dass eine Mutter, die wirklich ein Baby, also im Sinne von Säugling, auf dem Arm hatte, war ein Säugling mit auf dem Festival. Und die standen direkt neben Sexy. Und Sexy ist ja wirklich ein Lieber. Das ist ja ein sanftmütiges Wesen. Dann hat er sich so seitlich umgedreht und seinem riesengroßen lächelnden Gesicht so ganz langsam umgedreht, seitlich zu diesem kleinen Baby. Und das Baby hat zeitgleich seinen Kopf dem Sexdelfin zugewandt, sodass sie sich dann Auge in Auge gegenüberstanden. Und dieses Baby hat den Schock seines Lebens bekommen.
Es hat geschrien.
Es war so...
Wie am Spieß.
Wie am Spieß.
Ein gellender Schrei.
Ein gellender
Schrei. Ein Todesschrei.
Über die Immergutwiese. hat die Mutter das Baby wie so ein Football unter den Arm genommen, ist mit dem Baby weggerannt, damit das Baby den Sexy nicht mehr sehen muss.
Meine Theorie ist, das Baby hat so nah an diesem Delfin gestanden, dass dieses Baby durch den Mund durchgucken konnte und hat Ben gesehen. Und hat dann geschrien, weil es dachte, scheiße, da ist ein Mensch drunter. Das ist meine Theorie.
Dieses Baby hat eine neue Core-Memory.
Oh mein Gott.
Das ist jetzt traumatized von einem Sex-Delfin. Also, what are the odds?
Ja.
Naja, ganz liebe Grüße, wir hoffen, es geht dem Baby gut. Es hat sich erholt.
Ja, das war sehr, sehr sweet insgesamt. Haben wir sehr, sehr viele HörerInnen getroffen, auch vor Ort. Aber weißt du, Caro, wo wir auch immer viele unserer HörerInnen treffen? In unseren Postfächern.
Aber hallo.
Und deswegen machen wir hier regelmäßig auch Community-Folgen, wo wir eure Tabs besprechen und auch Nachreichungen oder sonstige Ergänzungen hier nachholen. Und das machen wir auch heute. Und deswegen würde mich mal interessieren, Caro, was hast du denn da heute so mitgebracht?
Was mir mehrfach eingesendet wurde, ist der Fall Alessandra Mussolini, hatten wir letzte Woche erst, die Enkelin von Mussolini, versus Jim Carrey. Die hatten mal einen Twitter-Beef.
Ja.
Das wurde mir zugeschickt. Es war nämlich so, dass Jim Carrey einen Cartoon veröffentlicht hat, der Benito Mussolini beinhaltet hat. Und daraufhin hat dann Alessandra Mussolini zu ihm gesagt, Bastard. Das ist auch passiert. Dankeschön für die Einsendungen.
Ich möchte gerne einen Zwischenstand liefern zu der laufenden Aktion rund um Wilfrieds ESC-Banger Lisa Mona Lisa. Da habe ich hier ja im Podcast dazu aufgerufen, den bitte so viel es geht zu streamen, damit er ein paar Klicks bekommt, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Beim Zeitpunkt der Aufnahme hatte Lisa Mona Lisa bereits 22.028 Streams. Jetzt, 4 Wochen später, hat Lisa Mona Lisa bereits 36.244 Streams. Das sind 14.216 Streams, die Too Many Tabs Wilfried beschert hat.
Leute, auf euch
ist das
Verlass.
Ist das was? Da kann man doch nicht meckern. Und ein spezielles Danke habe ich da auch an Julia V. die mir einen Screenshot geschickt hat, der zeigt, dass Wilfried bei ihr bereits der Lieblingskünstler geworden ist und sie Lisa Mona Lisa insgesamt 1.407 Minuten gestreamt hat. Leute, die Aktion läuft noch bis Ende des Jahres. Ihr wisst, es geht um eine Verlosung für 2 Tickets für eine Too Many Tabs Live-Veranstaltung. Läuft eben noch, bis die üblichen Streaming-Dienste ihre Jahresrückblicke und Raps Ende des Jahres rausbringen. Wer da Lisa Mona Lisa als Top-Song hat, für den gibt's was Schönes.
Okay, was machst du, wenn das jetzt massenhaft Menschen sind?
Ja, dann lose ich das unter diesen Leuten
okay.
aus.
Also gut,
eine
also
Person,
lohnt sich, Leute.
Eine Person kriegt 2 Tickets.
Ich guck mal, was ich hier noch so gefunden habe. Unter anderem hat mir Lydia geschrieben, dass ihr Bruder Paul 2013 für ein Auslandsjahr in Costa Rica war und dort öfter auf seinen Namen angesprochen wurde. Paul. Ah, como el pulpo, Paul. Also wie Krake Paul.
Ah.
Die Leute in Costa Rica, denen ist das sehr im Gedächtnis geblieben. Auch noch Jahre später. In Costa Rica kannte man Krake Paul.
Ah, wie die Krake Paul.
Ach, heißt wie die Krake Paul.
Ist ja interesting.
Ja.
Ich habe noch eine Ergänzung zum Thema Staying Alive, Stars singen mit Legenden. Da hat mir nämlich Jana geschrieben, dass Taylor Swift gerade erst ihre Stimme und ihr Bild getrademarkt hat, aus Sorge vor KI-Nutzung. Und sie hat gemutmaßt, dass es doch bestimmt eine direkte Reaktion auf Staying Alive, Stars singen mit Legenden war, damit Taylor Swift sich nie angucken muss und schon zu Lebzeiten sicherstellen will, dass sie nie als KI-Abbild mit Ray Garvey performen muss. Das fand ich eigentlich ganz gut.
Danke an Samu Haber und alle anderen Beteiligten.
Ja.
Dann wurde mir noch geschrieben von Nina aus Neutraubling. Vielleicht klingelt schon was bei dir beim Stadtnamen Neutraubling. Sie hat nämlich gerade unsere Folge über den Toilettengeist gehört. Sie kommt aus Neutraubling, ist dort aufgewachsen, zur Schule gegangen,
ja.
auch zum Zahnarzt. Bis heute gehe ich in den Shopperräumen zum
Nein,
Zahnarzt.
Nein, die gibt's noch?
Ja.
Ist ja der Hammer.
Vielleicht, Nina, falls es irgendwie nochmal spuken sollte oder sowas, bitte sofort wieder melden bei uns.
Ich liebe wenn die Leute persönlichen Bezug zu diesen Tabs haben und uns das mitteilen. Hast du mitbekommen, dass uns jemand einen Stock geschickt hat? Einen besonderen Stock?
Ja.
Wegen des Tabs Stagnation.
Ja, der sieht aus wie ein Stinkefinger, der Stock.
Ein Stinkefingerstock.
Wir haben uns schon Stöcke geschickt. Auch schön. Und eine ähnliche Zusendung. Mir hat Lisa geschrieben, die Teil war von dem Sammy der Kaiman Musical in der Schule in Dormagen.
Ach.
Ist das nicht schön, dass die Leute da wirklich quasi uns bestätigen
so
in diesen absurden Geschichten, dadurch, dass sie selber Teil davon sind
ja.
oder waren?
Ansonsten muss ich noch wirklich etwas nachreichen. Mir haben sehr, sehr viele Leute geschrieben, dass ich ein wichtiges Detail beim Tab zum Wiener Zentralfriedhof und dem kuriosen Verhältnis der WienerInnen zum tot unterschlagen habe. Und ja, mir ist es bei der Recherche wirklich einfach durchgerutscht. Dieser Friedhof hat Merch und ich habe es nicht mitbekommen. Da gibt es T-Shirts mit dem Aufdruck "Ich nasche bis zur Asche" zum Beispiel. Oder "We put the fun in funerals".
Ich turne bis zur Urne wurde mir auch zugeschickt.
Genau, ein Turnbeutel mit diesem Satz.
Ja.
Oder auch so Schürzen mit "Ich grille bis zum Schluss" oder Sonnenbrillen mit "Ich kann Untote sehen". Da gibt es so historische Leichenwagen aus Klemmbaustein, um nicht Fake-Lego sagen zu müssen. Salz- und Pfefferstreuer, wo drauf steht "Hier ruht der Salz, hier ruht der Pfeffer". Was habe ich noch gesehen? Eine Badeente als Bestatter, ein Teddybär als Sargträger und ein Eiskratzer, auf dem steht "Mit uns kratzen sie am besten ab". 5,90 Euro kann man da erwerben.
Wurde mir auch sehr oft eingeschickt, soll ein richtiges Highlight sein, ja, dieser Souvenirshop. Das nächste Mal, wenn wir da sind, dann nehmen wir den auch noch mit.
Gucken wir uns das an. Das hat sogar ein Maskottchen, den niedlichen Sensemann Kui Kui, den man auch auf Bettwäsche und Schneekugeln finden kann.
Ich habe noch zwei Sachen aus dem Bereich Verschiedenes. Zum einen wurde mir von einem Hörer zugeschickt zum Thema Krähen picken Lebern von Kröten. Da kam die Ergänzung, das kann tatsächlich sein, zumindest ist es ja so bei Orcas in Südafrika, die jagen und töten ja weiße Haie und fressen da vorzugsweise auch nur die Leber. Also auch Orcas sind Gourmets.
Dann wurde ich noch aufmerksam gemacht von einer Hörerin, dass die KI-Ministerin Diella in Albanien vor Gericht muss. Also sie war ja eigentlich ursprünglich dafür da, um gerade Korruption zu verhindern. Jetzt ist sie genau deshalb angeklagt, beziehungsweise die Leiterinnen ihrer Betriebsbehörde, die nationale Informationsbehörde, die eben diese KI betreibt. Die stehen jetzt unter Korruptionsverdacht und die albanische Sonderstaatsanwalt ermittelt. Die Beamtin sollen Millionen veruntreut haben und es gibt eine Verfassungsklage der Opposition. Außerdem klagt auch die Schauspielerin, die Diella ihr Gesicht und ihre Stimme verliehen hat, weil ihr Vertrag für einen Regierungschatbot 2025 ausgelaufen ist und der Staat sie trotzdem noch weiter nutzt. Also die KI-Ministerin hat eine Menge Ärger gerade.
Scheiße an den Hacken.
Ja, die hat wieder Scheiße an den Hacken.
Aus dem Bereich Celebrity Gossip wurde mir mehrfach eingeschickt das Kleid von Lily Allen. Neulich hat sie bei einem Auftritt ein Kleid getragen mit einer so sehr langen, wie so eine Schleppe, das komplett bedruckt war mit Rechnungen über Geschenke, die ihr Ex-Mann anderen Frauen gemacht hat.
Oh, spicy.
Es geht bei ihr immer noch weiter mit diesen Boss-Moves.
The gift that keeps on giving.
Aber wirklich.
Es gibt auch weitere Entwicklungen aus Tabs aus unserer weit zurückreichenden Chronologie. Da sind die Leute nämlich auch immer noch sehr aufmerksam. Und zwar geht es um ein Update bei dem Thema superreiche Tiere, falls du dich erinnerst.
Das war wirklich schon lange her.
Und was musste ich da für eine Schlagzeile lesen? Karl Lagerfelds Katze Choupette wartet immer noch auf ihr Millionenerbe.
Nein.
Das Wording der Bildzeitung war Pleitekatze statt Millionenmieze.
Das geht gar nicht.
Also es ist wohl folgende Situation: von Lagerfelds 500 Millionen Erbe sollte eigentlich Choupette 150 Millionen bekommen, die sie aber nie erreicht hat. Und jetzt fordert die Haushälterin, die sich um Choupette kümmert, das mit Anwälten ein. Das Problem ist aber, nach französischem Recht dürfen Tiere gar keinen Besitz haben. Aber die Haushälterin tut jetzt trotzdem alles in ihrer Macht Stehende, um an die Kohle zu kommen. Natürlich nur, um Choupette ein möglichst gutes Leben zu ermöglichen. Ja. Ach, das war's dann eigentlich auch bei mir.
Bei mir auch.
Außer also natürlich noch die weitere Person, die sich einen Fallstorch hat tätowieren lassen. Hast
natürlich
du das gesehen?
Einen riesigen Fallstorch übers ganze Bein.
Ja, fand ich auch krass.
Liebe Grüße an Nils.
Ja.
Und das war bei weitem nicht alles. Das waren jetzt nur so ein paar rausgepickte Highlights. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns immer so zahlreich Fotos und Feedback und Nachrichten von überall her schickt. Das lesen wir sehr, sehr gerne.
Wo überall der heilige Millennial ist.
Der kommt ganz oft.
Ganz
also der
viel.
Ist wirklich überall. Gut, Miguel, jetzt haben wir hier schon viel Zeit verquatscht. Wir können ja nicht so viel, weil wir können ja nicht alles voll quatschen.
Na, wir müssen ja auch noch Tabs schließen.
Ja, eben.
Ich habe heute unglaubliche Tabs geöffnet, nachdem ich diese Nachricht von unserer Hörerin Pauline gehört habe.
Hallo Caro, hallo Miguel, hier ist Pauline. Und ich habe einen spannenden Tipp für euch. Und zwar geht es dabei um Harrison Okene. Der war Koch auf einem nigerianischen Schiff, was 2013 mit ihm am Bord Schiffsbruch erlitt. Allerdings hat er es geschafft, mehrere Tage unter Wasser in dem Schiff zu überleben. Ja, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, also was da alles genau passiert ist und wie er das geschafft hat, findet ihr am besten selber heraus. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den Tabs und ganz liebe Grüße an euch und auch an Anouk und ihre WG.
Ja, der Name, der gerade gefallen ist, ist Harrison Okene. Das ist der Name der Person, die dem Tod eben gerade nochmal so von der Schippe gesprungen ist. Und es ist eine ultra krasse Survival-Geschichte, die diese Person erlebt hat. Er hat nämlich 3 Tage lang im Wrack eines gesunkenen Schiffs 30 Meter unter der Meeresoberfläche überlebt.
Ich muss sagen, ich bin auch sofort auf dieser Story hängen geblieben, als ich die bei uns im Postfach gesehen habe, weil ja. Ich dachte, okay, krass, deswegen freue ich mich, dass du das jetzt hier rausgepickt hast und ein bisschen elaborierst.
Ja, das ist eine Geschichte, die auch immer mal wieder so auf Reddit hochgespült wird, weil sie die Leute eben schon recht lange fasziniert, aber auch noch nicht so lange. Es ist nämlich jetzt nicht, obwohl es vielleicht so klingt wie so eine Abenteuergeschichte von Piraten oder so, sondern das Ganze war 2013. Das ist das Jahr des Papstrücktritts und Fuck you Goethe. Also habe ich noch sehr präsent. Das Wort des Jahres übrigens war, weißt du es noch?
2013.
Selfie. Und das Jugendwort des Jahres, Babo. Also in dieser Zeit befinden wir uns. Und in diesem Jahr ist diese erstaunliche Geschichte von Harrison Otieba Okeni passiert. Ein Nigerianer, der als Schiffskoch gearbeitet hat, auf einem Schlepper- und Versorgungsschiff namens Jaskin vor. Und mit diesem Versorgungsschiff gab es dann eben ein Schiffsunglück Ende Mai 2013 und die Jaskin Four ist gekentert und bis zum Meeresgrund gesunken mit 12 Seeleuten darauf. Der Grund war, dass die Jaskin Four mit einem anderen Schlepper einen Tanker im Schlepp genommen hat und dabei bekam aber die Jaskin Four so eine Schlagseite und ist dann gesunken, circa 30 Kilometer von der nigerianischen Küste auf Höhe der Escravos-Mündung. Weiß nicht, sagt ihr dir was? Mir war das kein Begriff.
Auf jeden Fall in Nigeria.
Genau, und da ist eben dieses Unglück passiert. Das Schiff ist gekentert, gesunken und das Wrack hat sich um 180 Grad gedreht und lag dann auf dem Kopf. 11 Besatzungsmitglieder sind eben verstorben, außer dieser Okeni. Denn Okeni konnte sich in eine Kabine retten, der ist da geflüchtet, während das Schiff gesunken ist und hatte da das Glück, dass sich da eine kleine Luftblase gebildet hat, ein kleiner Luftvorrat. Das hatte sich eben beim Sinken gebildet und da hat er dann seinen Kopf reingesteckt und lebte dann für über 2 Tage in dieser Luftblase.
Das finde ich physikalisch total krass und checke ich gar nicht so richtig, wie das funktioniert.
Ich auch nicht so 100%. Man kennt dieses Phänomen tatsächlich aus so alten Westernfilmen.
Ja.
Oder auch jetzt neu aus Das Kanu des Manitou, ja. Wo sie dann quasi in so einem Kanu unter Wasser gehen und dann hat man eben Luft in diesem Raum, in
auch
dem man dann
der
atmen
Karibik,
kann.
Gern
genau,
genutzt.
Stimmt, da ja. Ist das auch.
Also, und der Pippi Langstrumpf, da macht sie das auch mit Tommy und Annika.
Genau, also man kann das tatsächlich auch selber probieren, wenn man einen Becher nimmt und dann in der Badewanne mit einem Karacho nach unten zieht, dass sich da dann eben Luft drin bildet und dann da kein Wasser reindringt. Naja, aber wie das jetzt genau funktioniert mit Physik und so weiter,
ja, und dass das dann nicht irgendwann halt, also irgendwann halt trotzdem, wenn das Schiff dann unter Wasser ist, alles gefüllt ist.
Ich glaube, irgendwann ist es dann schon.
Also es ist schon angestiegen dort, das Wasser.
Genau, ja. Also, oder halt die Luft wird ja dann noch irgendwann dünn einfach da drin. Also es war natürlich trotzdem eine lebensgefährliche Situation.
Ja, ja, klar.
Abgesehen davon, dass man ja nicht weiß, ob man da rauskommt oder ob man da dann halt erfriert oder verhungert.
Ja, es ist arschkalt am Meeresgrund.
Ja, und er war gefangen in dieser Situation wie eine Falle. Und er hat da 3 Tage darin überlebt und nichts anderes machen können als gebetet. Es war natürlich dunkel. Es gab natürlich kein Essen. Er wusste nicht, ist es gerade ein Traum oder nicht am Anfang, so schildert er das. Er stand da einfach in seiner Unterhose, im Wasser, ohne Licht und hat sich nur von einer Flasche Cola ernährt, die er zufälligerweise dabei hatte. Das klingt ehrlicherweise so bizarr und so einengend wie so ein Galileo-Selbstexperiment. Und oh Wunder, Galileo hat dieses Selbstexperiment natürlich dann auch ins Leben gerufen, nachdem diese Geschichte passiert ist. Da hat nämlich der Turner Fabian Hambüchen das für ProSieben nochmal getestet, wie das
Nein.
ist.
Nein, der war auch 2 Tage unter Wasser?
Nein, der hatte auch einen Neoprenanzug an. Sie wollte nur mal testen, wie das so ist mit dem Luftbläschen da unter Wasser. Also hat natürlich viel Sicherheits Vorkehrung gehabt, die eben Okene nicht hatte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wurde der da jetzt draus befreit? Wie wurde der gerettet? Wie hat es überhaupt jemand mitbekommen, dass er da unten gefangen ist? Das ist einer Bergungstaucherfirma zu verdanken, nämlich die Firma DCN Diving. Die wurde da nämlich runtergeschickt, um die Leichen da herauszuholen. Also man hat schon mitbekommen, dass dieses Schiff da gesunken ist, aber keiner hat mehr damit gerechnet, dass das irgendjemand überlebt hat. Und deswegen wurden da eben Leute runtergeschickt, um diese Leichen zu bergen. Und das haben sie auch gemacht. Und 4 hatten sie schon gefunden und waren noch auf der Suche nach den anderen. Und an diese Situation, wie da jetzt diese Taucher nach unten gekommen sind, erinnert sich Okeni auch noch, wie er das quasi dumpf mitbekommen hat in seiner Luftblase da und hat es dann später in Interviews auch nochmal geschildert. Er erinnert sich daran so.
So after I've been there for a while, keep praying, singing praise and worship, I heard a sound of someone jumped in the water. So I was expecting or thinking maybe it's somebody. But I stayed for a while, I couldn't see anyone. Then the next thing I saw was a flashlight I saw that went beside. So I just went down straight in the water, start looking for the flashlight.
Also er hat nur eine Taschenlampe gesehen, ganz dumpf. Und sieht eben die Taucher auf sich zukommen, was ja die Rettung sein kann. Aber natürlich ist auch die Vorgehensweise, wie rettet man so eine Person, auch wieder lebensgefährlich. Und jetzt wiederum die Sicht der Taucher war auch total mysteriös, weil die ja nicht mehr mit einer lebenden Person da unten gerechnet haben.
Sie dachten, sie müssten im Leichenberg.
Richtig. Und da haben sie dann auch die Hand gesehen, aber eben die von Okeni, dessen Hand plötzlich auf dem Bildschirm im Kontrollraum aufgetaucht ist. Und sie haben halt gedacht, das wäre eine weitere Leiche. Wir haben eine weitere Leiche gefunden. Und dann haben sie dem die Hand ausgestreckt und plötzlich packte diese Hand zu. Das war natürlich auch ein Riesenschockmoment für den Taucher. Aber dann losgeschrien, erlebt und oben im Kontrollraum sind alle völlig ausgerastet, dass sie da wirklich noch eine lebende Person gefunden haben.
Ja, das ist total krass. Nach drei Tagen, ja.
Boah. Also wie schlecht stehen die Chancen für eine Person, die da unten das Glück hat, in dieser Luftblase zu sein? Und jetzt gibt es eine Videoaufnahme von dieser Rettungsaktion, wo jetzt der Taucher eben selber auch in diese Luftblase reintaucht, Okeni die Taucherausrüstung übergibt und mit ihm so quasi die Basics klärt, wie heißt du, geht's dir gut und so weiter. Und guck dir mal an, wie das ausgesehen hat.
Okay.
Also da sieht man auch, wie klein der Raum war.
Are you feeling okay? Are you sore? Have you got any injuries?
Okay. Da kriegt er jetzt gerade die Taucherausrüstung auf.
What's your name? Harrison. Okay, Harrison.
Ja, Harrison ist der Name. Ist das nicht spektakulär? Also ich war da total, also allein den in dieser kleinen Kammer zu sehen und da schwimmen so ganz viele irgendwie Tassen drumrum und so und er guckt völlig verdattert, so oh, jetzt ist hier plötzlich Licht drin, er kriegt er mit so einer Kamera irgendwie ins Gesicht geleuchtet und so. Boah, also das kann man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen, was diese Person durchlitten hat, diese 3 Tage da unten völligst im Dunkeln auf dem Meeresgrund.
Ja, man kann ja auch nicht direkt auftauchen. Also
ja,
wenn du so
richtig.
Lange, das sind ganz andere Bedingungen und ganz anderer Druck. So tief unten unter ja. Wasser. Und
auch das kennt man ja selber, wenn man irgendwie taucht in einem tiefen Becken, dass es dann auf den Ohren plötzlich so wehtut, weil da so ein Druck entsteht. Und das ist natürlich bei dem gesamten Körper, je mehr es in die Tiefe geht, auch so. Und die Gefahr bestand eben, dass sein Körper jetzt bei dieser Rettungsaktion zerquetscht wird, weil der sich jetzt innerhalb dieser 3 Tage unter Wasser schon an den Druck gewöhnt hat.
Und er musste wahrscheinlich so stufenweise dann auftauchen.
Genau, sie haben dann eine Taucherglocke nach unten gelassen, wo er dann nochmal weitere 60 Stunden da drin unter Wasser verbringen musste, bis man ihn dann zurück an die Wasseroberfläche bringen konnte. Also was für Leiden und Qualen dieser Mensch dadurch litten hat, kann man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen. Also wenn man da in dieser Taucherglocke ist, dann denkt man sich auch, wenn ich hier rauskomme, mache ich mal 3 Kreuze. Ja, jedenfalls 2019 hat Okeni dann ein Buch über die ganze Geschichte veröffentlicht, die heißt 60 Hours Underwater, wo er dann auch sagt, dass ihm Gott gerettet hat, weil er eben so viel gebetet hat. Also er sieht da den Sinn sehr in der Religion. Seine Frau hat ihm, bevor er auf dieses Schiff gegangen ist, einen Psalm per SMS geschickt, den er immer wieder in dieser Situation aufgesagt hat. Ja, kann man jetzt so und so sehen, ist vielleicht ein bisschen komisch, weil er ja selber daraus liest, weil er auf eine bestimmte Art und Weise da jetzt geglaubt hat, es sich jetzt irgendwie verdient hat zu überleben, was natürlich die Frage aufwirft, warum die anderen 11 es dann nicht verdient haben zu überleben. Das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn man das jetzt mit Übernatürlichem versucht zu erklären, aber ich war auch noch nie 3 Tage unter Wasser gefangen in einer Luftblase und wer bin ich, ihm das jetzt zu erklären, mit welchen Glaubenssätzen er da aus dieser absoluten Ausnahmesituation Situation herausgekommen ist. Er hat natürlich auch danach noch lange mit mentalen Wunden zu kämpfen gehabt. Depressionen, Angststörungen, Panikattacken, das kann man sich ja vorstellen.
Ja.
Das ist ja einfach eine Nahtoderfahrung, die sehr, sehr lange geht und man hofft und bangt und weiß nicht genau, wie man da rauskommt.
Nur mit einer Cola.
Nur mit einer Cola. Trotzdem ist er hinterher nochmal Berufstaucher geworden. Also er hat dann umgeschult. Das fand ich auch noch einen interessanten Aspekt. Also irgendwie hat er sich dann doch geschafft, sich dieser Angst wieder zu stellen. Auf jeden Fall eine total wilde Geschichte, die mich extrem fasziniert hat, die mir Pauline da in ihren Tabs vererbt hat. Also vielen Dank dafür.
Liebe Grüße an Pauline. Ja, lieber Miguel, und ich muss sagen, religiös geht es weiter.
Ach,
hier heute
schön.
In den Tabs. Ich habe mir gedacht, wir hatten schon lange nichts Abgedrehtes mehr mit Religion. Hier die Kategorie Wunder haben wir schon viel zu lange links liegen gelassen.
Wundertreppe.
Deshalb, genau.
Wunderhuhn.
Heiliger Millennial und so weiter und so fort. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass mir unsere Hörerin Micha mit folgendem Rabbit Hole in die DMs geslidet ist.
Hi, ich bin die Micha und meine Freundin Linda und ich, wir wünschen uns als Thema für eure nächste Folge die Therese Neumann, auch genannt Riesel von Konnersreuth. Das Thema begleitet uns schon seit unserer Jugend, weil wir sehr engagiert in der katholischen Kirche waren und von daher ist sie uns öfter begegnet in der Zeit. Wir sind inzwischen ausgetreten und haben uns von dem Großteil der Kirche distanziert, aber die Riesel hat uns nicht losgelassen und von daher freuen wir uns sehr, dass ihr das Thema aufarbeiten wollt in eurem Podcast und wir sind schon sehr gespannt, was ihr noch so rausfindet. Liebe Grüße.
Amen.
Amen und liebe Grüße, Micha. Kleiner Zusatz noch zu Michas Freundin Linda. Die hat nämlich wohl während der Geburt ihrer Tochter unseren Podcast gehört.
Nein.
Das macht die Tochter von Linda wahrscheinlich zur jüngsten Hörerin.
Das kann ich gar nicht glauben.
Sie ist wortwörtlich Fan der ersten Stunde, schreibt Micha.
Ja, dann liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße an Micha und auch an Linda.
Mein Gott, diese Verantwortung will ich gar nicht tragen.
Bei der Geburt, du hast schon Schmerzen
mein
genug und dann
Gott.
Hörst du noch, mein Name ist... Und ich lese halt meine Tipps zum Wunderhuhn.
Und dann Wachshitler hören. Ach du lieber.
Also wir haben quasi ein Kind auf die Welt gebracht, kann man so sagen.
Wir sind quasi sowas wie Podcast-Hebammen.
So kann man es bezeichnen, ja. Aber zurück zum Thema. Also es geht heute um Riesel von Konnersreuth. Eigentlich heißt sie Therese Neumann und sie war eine Bauernmagd in Bayern. Genauer in Konnersreuth in der Oberpfalz. Sie wurde 1898 geboren, war die Tochter eines Schneidermeisters und seiner Ehefrau. Sie war das erste von 11 Kindern. Offiziell wurde als Geburtstag der 9. April eingetragen, um 0.15 Uhr. Aber die Mutter hat versichert, die Theresa ist noch vor Mitternacht, also am Karfreitag geboren. Mhm. Und das wird noch wichtig.
Ja, weil Karfreitag ist ja Dreh- und Angelpunkt.
Ja, genau. Also Theresa, a.k.a. Riesel, hat schon früh als Magd gearbeitet auf dem Nachbarshof und hat dort viel Verantwortung getragen während des Ersten Weltkriegs. Und es ist wohl so gekommen, dass nach einem Scheunenbrand auf diesem Hof, wo sie als Magd gearbeitet hat, sie ist im Zuge dieses Brandes krank geworden, was zu schweren körperlichen Beschwerden und Stürzen geführt hat. Sie ist innerhalb eines Jahres blind geworden. Das war dann 1919 und vorübergehend auch gehörlos. Also es ging ihr gesundheitlich wirklich sehr schlecht und sie musste jahrelang gepflegt werden, lag im Bett und nichts ging mehr. Mhm. Dann ist aber eine erste kuriose Sache mit dieser Riesel passiert. 1923 konnte sie ganz plötzlich von einem Moment auf den anderen wieder sehen. Und das war zufällig am Tag der Seligsprechung von Therese von Lisieux.
Nein.
So, und das ist ja ihre Namensvetterin oder Namenspatronin, die man es auch immer lesen will. Die hieß halt auch Theresa und die ist an dem Tag selig gesprochen worden und Riesel kann wieder sehen.
Ein Fingerzeig von Gott.
Und jetzt pass auf. 2 Jahre später ist diese Therese von Lisieux dann heilig gesprochen worden und dann sind bei der Riesel die Lähmungen plötzlich verschwunden.
Nein.
Sie konnte sich auch wieder bewegen. So erzählt es Riesel und ihr Umfeld natürlich. Also, who knows? Aber das waren so die
ersten
Hinweise.
Hatte sie wieder eine gute PR-Abteilung?
Möglicherweise, dazu kommen wir auch noch. Also sehr, eine Frau, die gebrechlich war, die krank war, die verschiedenste schwere Leiden hat, die dann plötzlich ja nachlassen, sobald es irgendwie mit Heiligen zu tun hat.
Mhm.
Und dann, ab Februar 1926, also genau vor 100 Jahren, es jährt sich dieses Jahr, ging es richtig los. Es zeigten sich nämlich bei Therese Neumann, der Riesel von Konnersreuth, Stigmata, also die Wunden von Jesus, auf ihrem Körper, sowie Blutungen aus ihren Augen, weshalb sie plötzlich berühmt wurde.
Also sie hat plötzlich geblutet an der Stelle, wo Jesus gekreuzigt wurde.
Genau,
oder
also quasi da, wo die Nägel eingeschlagen waren. Also da in der Hand und in den Füßen.
War man dabei, als das gestartet hat? Oder hat sie sich quasi selber da was in die Hand
reingehämmert? Das ist natürlich jetzt die Frage.
Ja, das ist wohl die Frage.
Das ist wohl jeden Freitag passiert mit diesen Wundmalen und ganz besonders an Karfreitag. Jetzt hast du gerade schon gefragt, wie geht das mit diesen Stigmata, mit diesen Wunden? Das ist ja sowas, was man da irgendwie häufig hört, wenn man sich mit so Heiligen und der katholischen Kirche befasst. Auf katholisch.de wird es so beschrieben: Stigmatisierte, also Menschen, die die Wundmale Christi tragen, sie bluten regelmäßig an Händen, Füßen und auch im Brustbereich. Franz von Assisi war der Erste. 100 von ihnen wurden allein im 20. Jahrhundert verzeichnet. Und die umstrittenste von ihnen ist eben unsere Resel von Konnersreuth. Auf Wikipedia wird das mit ihren ganzen Wundblutungen, Stigmata ungefähr so zusammengefasst. Sie hat Ostern 1926 bei einer Vision Jesus gesehen, wie er am Ölberg Blut geschwitzt hat. Und dann zeigte sich bei ihr eine gut 3 Zentimeter lange und 1 Zentimeter breite Wunde in der Herzgegend. Später kamen Wunden an Händen, Füßen und am Kopf hinzu. Jesus hat ja auch diese Dornenkrone getragen. Sowie über den
hat
Körper.
Hat er immer mal wieder, ja.
Hat er,
das war sein Thing.
Genau. Sowie über den Körper verteilt kleinere Wunden. Dann zeigte sich an Karfreitagen auch noch exclusive eine Schulterwunde, die durch das Tragen des Kreuzes zu erklären ist. Und die Wundmale an Hand und Fußrücken waren zunächst rundlich und wurden später quadratisch. In den Innenflächen und Fußsohlen waren sie kleiner. Am Kopf blutete sie an 9 Stellen, die kranzförmig angeordnet waren. Thema Dornenkrone. Die Wundmale an Herz, Händen und Füßen bluteten gewöhnlich jeden Freitag bei den Visionen.
Jeden Freitag?
Jeden Freitag.
Auf die Minute, pünktlich wie die Maurer, hat sie geblutet.
So, und an Karfreitag hat sie auch noch Blut geweint.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du musst mit der Termine machen. Und dann sind wir, freitags kann ich nicht, da blute ich aus den Händen.
Die war ja also mit Termin war nicht viel, weil die lag halt im Bett. Ja. Also die war halt ja schwach und so. Und dann kam halt einmal die Woche
Blut aus den Händen.
Blut aus den Händen.
Hände geblutet.
Und da bin ich jetzt schon ein bisschen hellhörig natürlich geworden, weil erstmal, die heißt Theresa und wenn eine andere Theresa heilig gesprochen wird, dann ist sie plötzlich wieder gesund geworden. Immer freitags blutet sie so wie Jesus und ganz besonders am Karfreitag, also auch wie Jesus. Und übrigens, ich bin die Mutter, die ist auch an Karfreitag geboren übrigens. Da habe ich schon so religiöse Marmager-Vibes von dieser Mutter, von der Reselmutter. Ein bisschen wie auch beim heiligen Millennial. Die hat das ja auch so ein bisschen gepusht, die Millennial-Mutter. Aber die Leute aided up.
Millennial-Mutter.
Die Leute waren hyped. Es wurden teilweise an Karfreitagen, also ihrem großen Tag im Jahr, wenn diese Stigmatisierung besonders deutlich waren, bis zu 5000 Besucher gezählt, die dann da einmal gucken wollten. Eine weitere Kuriosität rund um die Resel. Sie soll auch seit 26, seit dieser ersten Blutgeschichte, außer der Hostie, täglich eine Hostie, nichts gegessen und getrunken haben. Die hat quasi ab dann bis zu ihrem Tod, was so um die 40 Jahre gewesen sein müssten, nichts gegessen und getrunken, außer jeden Tag eine Kommunion.
Ja, das ist nicht viel.
Nee. Außerdem soll sie regelmäßig Visionen auch weiterhin gehabt haben von biblischen Szenen im Neuen Testament und hat in Ekstase wirklich das Leiden von Christi durchlebt. Regelmäßig, zeitgleich mit diesen Wunden.
Aber immer, wenn gerade Publikum da war. Also man hat das schon so organisiert, dass sie das durchleidet, wenn gerade Leute zugucken.
Wenn Leute halt das bezeugen konnten, die das vielleicht auch jetzt ein Interesse daran hatten, das mal zu bezeugen. Was dafür spricht, in diesen Visionen.
Wächst du gerade ab, ob das stimmt oder
nicht?
Ich
wollte nur eine kleine Sache, die so ein bisschen, man denkt, sie hat während dieser Visionen von Jesus plötzlich Aramäisch gesprochen, die Muttersprache Jesu.
Nein, so. Ja, dann muss sie Jesus sein. Neue Jesus.
Woher kann sie das?
2.0.
Woher kann an einem Bauernmarkt aus Bayern plötzlich Aramäisch?
Duolingo. Die hat wohl Duolingo gemacht auch.
Die hatte einen Streak. Ja. Die hatte einen Aramäisch-Streak. Also, es treten wundersame Vorkommnisse auf ab 1926 und es beginnt eine internationale Wallfahrtsbewegung nach Konnersreuth in diesen kleinen Ort in der Oberpfalz. Es kamen SchriftstellerInnen, es kamen Yogis, es kamen sonstige Spirituelle. Und natürlich kamen auch einige, die gesagt haben, sag mal, bei euch hackt's wohl. Und dann war auch ein Publizist dabei, der eigentlich dorthin gekommen ist, um den Schwindel aufzudecken. Aber er war dann so emotionalisiert und so begeistert von dieser Begegnung mit der Therese Neumann, dass er dann zum katholischen Glauben sogar konvertiert ist.
Meine Güte.
Da plötzlich auch überzeugt war. Es ist alles super kurios, diese random Frau, die in Bayern im Bett liegt und immer freitags blutet und den Tod Jesu durchlebt. Von Samstag bis Donnerstag war sie aber ganz normal. Also das war wirklich immer so ein Freitagsding. Wie bei uns die Podcast-Aufnahme.
Ja, ja.
So ist bei ihr das gewesen.
Hat sie halt geblutet.
Geblutet und nichts gegessen. Und die Leute kamen dahin in den Raum und haben sich das angeguckt.
Ja, wir waren da gestanden mit den Kindern in der Schulklasse und der Pfarrer Nava hat uns das erklärt.
Das ist da war so eine Schulklasse. Bayern. Das
die haben
so
da Schulklassen Bayern. Hingeschickt.
Ja, das kann ich mir genau vorstellen. Ich habe ja selber die bayerische Schulform genossen und ich kann mir genau vorstellen, mit welcher Attitüde diese Klasse da sich dieses Bett angeguckt hat von dieser Frau, die aus den Händen blutet und gesagt wurde, das ist wie Jesus.
Gut, das ist die Resel, doch, schau, da, blut's, ja. Da blutet sie.
Meine Güte.
Da standen Schulkinder, mussten sich angucken, wie diese Frau aus den Augen und den Händen blutet.
Hattet ihr auch Kreuze in Klassenzimmern? Oder
nee.
Das ist ein bayerisches Ding. Bei uns war in allen Klassenzimmern so ein Kreuz gehangen.
Ich war mal ein Jahr an einem katholischen Kindergarten, weil in meinem Kindergarten kein Platz frei war. Und da hing, glaube ich, ein Kreuz. Aber sonst ist mir das nicht untergekommen.
Also mir fällt es auch immer auf, wenn ich in anderen Städten bin, dass ganz wenig so diese kleinen Maria-Statuen überall sind. Also in Bayern gibt es irgendwie in jeder Stadt 10 Ecken, wo so kleine Häuschen aufgebaut sind, wo einem so eine Madonna irgendwie anguckt.
Ja.
Und
ja,
nicht und die Madonna vom Halbzeitfinale.
Vom Super Bowl, vom WM-Finale. Ja, da ist halt ein Kreuz an der Wand. Dann kommt da ein Pfarrer rein und erklärt den Kindern, guckt mal, was hier abgeht.
Die blutet.
Die
guckt
blutet.
Euch mal an, die blutet.
Und es kamen jedes Jahr zehntausende Menschen, um das Resal zu sehen. Und die kamen sogar aus Amerika angereist. Und hier ist eine Frau, die konnte gar nicht genug davon kriegen, sich das anzugucken. Die war öfter
da. Die war
da.
Süchtig.
Weil das halt einfach damals schon eine Attraktion war. Das muss man gesehen haben.
Ja, muss man.
Man kommt in ein fremdes Haus, man kommt in eine Kammer und da liegt eine Frau im Bett. Mit weißen Tüchern verhüllt, hier lief das Blut runter, hier und die Hände lagen auf der Bettdecke und da konnte man da die Wundmale sehen und man musste weitergehen, man durfte nicht stehen
das bleiben. Gruselig,
am
das
Bett
Bild.
Vorbei, ganz nah am Bett vorbei und da lag sie da. Also, das war gespenstisch.
Ja, das kann man wohl bestätigen. Also dieses Foto, was da gerade eingeblendet wurde, wo man wirklich sieht, wie das Blut aus diesen Augen strömt.
Sie ist so hoch, mit den Händen so in der Luft. Sie ist komplett mit weißen Tüchern verhüllt.
Ach.
Und hast du gehört, man durfte nicht stehen bleiben. Es klingt wie in so einem Freizeitpark oder Museum, wo man so durchgeschleust wird.
Ja, so eine Geisterbahn.
Nicht stehen bleiben, weitergehen. Bitte verwenden Sie für persönliche Gegenstände wie Handtaschen ein Schließfach.
Fotos sind untersagt.
Im Bereich des Bettes darf nicht geraucht werden. Bitte bei der Resel nur kurz schauen, dann bitte weitergehen. Das ist doch absurd.
Ja.
Man durfte dann nur einmal kurz so vorbei, ganz kurz gucken, oh, da blutet sie und dann wieder weg.
Ja, vielleicht damit man sich so einen Überblick verschaffen kann, was da genau abgeht in diesem Zimmer.
Genau, mal genau guckt, also ist das Blut da wirklich so ganz nah an den Augen dran? Oder
ist das nur Filmblut, Ketchup?
Ja, Ketchup,
ja, genau. Also Ketchup in die Augen geschmiert. Also meine Vermutung ist, dass die Theresa das gleiche PR-Team hatte wie Paul die Krake.
Und wie der heilige Millennial.
Außerdem.
Aber die Leute kamen halt mit Reisebussen da angefahren,
um
die zu sehen. Sie ist eine richtige Pilger-/Touri-Attraktion geworden, was natürlich super war für diesen Ort, Konnersreuth. So darf man das natürlich nicht sehen, das ist jetzt da nur für den Ort gut. Es geht ja um was Höheres, sie ist ja mit Jesus
ist
irgendwie
auch für
verbunden.
Gott gut.
Natürlich, natürlich. Das Ziel jetzt dort, dieser Entourage rund um die Resel, ist natürlich die Seligsprechung. Also long time die Heiligsprechung, aber
Wir wissen ja mittlerweile, da gibt es einen Zwischenstep.
Wir kennen es vom heiligen Millennial. The road to heilig sein ist steinig.
Selig sein.
Es ist ein Haifischbecken. Man muss erstmal was beweisen.
Die sitzen da mit solchen Ellenbogen.
Ja, genau. Genau, man muss erstmal natürlich ein Wunder vollbringen für die Seligsprechung und dann nochmal eins für die Heiligsprechung.
Und jetzt aus den Augenbluten ist jetzt per se kein Wunder.
Ja, das kommt dazu. Genau. Also selbst im Vatikan war das zu sass. Die haben davon abgeraten, dorthin zu pilgern. Die waren so, ja, nee, sehen wir nicht.
Sicher?
Sehen wir bei uns nicht. Aber der Druck ist so groß geworden von diesen Leuten, die da hingepilgert sind, die Fans waren von der blutenden Resel. Der Druck ist so groß geworden, dass sie immer gesagt haben, okay, wir lassen ein Verfahren zu. Und dann hat die Kirche tatsächlich unter dem Regensburger Bischof Müller 2005 das Verfahren zur Seligsprechung eingeleitet. Das läuft. Das läuft immer noch, das läuft bis heute. Aber wir wissen, wie gesagt, wie schwer es ist. Und was natürlich mit reinspielt, ist jetzt, es ist natürlich auch sehr ungewiss, ob das jemals irgendwie im Bereich des Möglichen ist, weil es jetzt natürlich auch einige Spielverderber gibt und Hater, die der Resel und dem Seligsprechungs-PR-Team in die Parade fahren. Es gab natürlich Leute, die sich das mal genauer angeguckt haben. Zum Beispiel ganz prominent ein Regensburger Religionslehrer, inzwischen schon verstorben, namens Josef Hanauer. Der hat da unter anderem das Buch drüber geschrieben, Konnersreuth, eine ewige Lüge. Der sagt, Leute, das ist Fiction, es ist Lug und Trug. Und er hat ihr gesagt, sie hat Wundersucht. Das finde ich geil. Jemand ist wundersüchtig. Ja. Es haben sich ÄrztInnen, TheologInnen und JournalistInnen regelmäßig diese Resel angeguckt und versucht, da Beweise zu finden und Gegenbeweise, dass das natürlich komplett ausgedacht ist, weil sie wahnsinnig polarisiert hat mit dieser ganzen Stigmata-Geschichte. Sie hatte zum einen FürsprecherInnen, wie zum Beispiel der Pfarrer Josef Naber, der war auch jeden Tag da bei ihr.
Auch wenn sie nicht geblutet hat.
Er war immer da und guckt, wie ist der Stand der Dinge, genau. Auch noch ein paar andere Priester, die irgendwie wohlgesonnen waren, aber natürlich auch einige Leute, die das versucht haben zu widerlegen. Ganz praktisch, wenn sie vorab wusste, das sind KritikerInnen oder ZweiflerInnen, hat sie die ausgeladen.
Aha.
Also die durften schon mal gar nicht.
Die waren auf der roten Liste.
Genau, die durften dann gar nicht unbedingt rein. Unter anderem ein Priester und Anthropologe namens Killermann hat eine solche Untersuchung gemacht, um rauszufinden, was da dran ist. Und hat dann gesagt, ich habe sehr große Zweifel, weil diesen Beginn von diesen Blutungen, die habe ich irgendwie nie persönlich mal miterlebt.
Man darf nur rein, wenn sie bereits blutet.
Nee, da wurde gesagt, geh mal kurz raus, wir müssen mal das Zimmer lüften. Und als er wieder reinkam,
hat sie plötzlich geblutet.
Da war das eingetrocknete Blut, also sie hatte unter den Augen eingetrocknetes Blut, das war dann wieder flüssig.
Mhm.
Wo er dann dachte, die hat vielleicht ein bisschen Spucke, das wieder flüssig gemacht, als sie gerade, in Anführungsstrichen, gelüftet wurde.
Da war sie dann so ganz schön, also einmal mit der Zunge ran und dann so unter die Augen gerieben.
Also das wirkt ja wirklich wie ein richtig schlechter Trick. Wir müssen mal kurz hier, geh mal kurz raus. Okay, du kannst. Guck, sie blutet. Manche anderen haben aber gesagt, wir waren dabei. Wir waren dabei, als es losging mit der Blutung. Das ist einwandfrei. Also sehr mysteriös bis heute, aber natürlich alles sehr, sehr unwahrscheinlich und höchst sus. Zum Thema aramäischer Dialekt, also zum Thema, sie spricht plötzlich während dieser Vision aramäisch.
War es denn tatsächlich aramäisch oder hat sie einfach nur so Fantasie-Kauderwelsch geredet und die Leute dachten, es wäre aramäisch?
Pass auf, da war es nämlich so, dass dann KritikerInnen gesagt haben, also dieser Priester, der da wieder dabei war, der wird ihr vielleicht vorher so ein paar Sätze mal gegeben haben, die sie dann in der Ekstase von sich geben kann. Außerdem sprach die Resel wohl einen harten Oberpfälzer Dialekt, der schwer verständlich war. Und diesem Theologen einen gewissen Ermessensspielraum gab. Ja, und trotz dieser ganzen mehr als Hinweise, die irgendwie dagegen sprechen, dass das alles mit rechten Dingen zugegangen ist, wurde sie weiter verehrt und es haben sich tatsächlich 40.000 Unterschriften gefunden, um diesen Prozess zur Seligsprechung in die Wege zu leiten.
Mann, wir haben keine Ansprüche.
Wer übrigens sich auch noch damit beschäftigt hat, ist Kriminalbiologe Marc Benecke. Der hat da auch hin und her analysiert und in der Süddeutschen einen Artikel veröffentlicht und rausgefunden, die haben das Blut organisiert, also die haben das Blut analysiert und rausgefunden, das Blut stammt von ihr und nicht von irgendeinem Tier oder so. Aber es ist natürlich nicht auszuschließen, dass sie sich die Wunden selbst zugefügt hat oder sonst irgendwoher Blut hat. Also man kann das nicht als Echtheitszertifikat bewerten. Das Thema Hunger, Thema, sie hat nichts mehr gegessen seit 26. Da gibt es auch noch ganz interessante Untersuchungen zu. Also angeblich hat sie ja nur jeden Tag eine Hostie gegessen. Dann hat aber dieser Hanauer, dieser Hauptkritiker, wohl mal mit einer Nichte gesprochen. Und die hat gesagt, die hat die ganze Zeit gegessen. Also da gab es auch so ein bisschen Snitschereien in ihrem Umfeld.
War eine Misskommunikation vielleicht, ein Missverständnis.
Was auch dafür spricht, ist, dass sie erstmal rapide abgenommen hat und auch einen sogenannten Hungerurin hatte, den hat man auch untersucht, aber dann im Laufe der Zeit halt wieder Normalgewicht hatte, zugenommen hat und ganz normal war und wohl halt gegessen
hat. Kann man sich nicht erklären, woran das gelegen hat.
Sie war sogar im Alter von 64, als sie dann ja gestorben ist, übrigens an einem Herzinfarkt, nach heutigen Maßstaben übergewichtig, wie auf Fotos deutlich zu erkennen ist. Und dazu soll sie gesagt haben, also wurde sie darauf angesprochen, naja, wie kann das sein, dass du normalgewichtig bist und nichts isst? Na, der Heiland macht halt keine halben Sachen. Was ich ein Power-Zitat finde.
Naja, es ist halt so, der Heiland macht halt keine halben Sachen.
Ja.
Ist ja so.
Da hat ein Regensburger Bischof gesagt, okay, wir untersuchen das jetzt mal. Und zwar, ich stelle 4 medizinisch geschulte Ordensfrauen dahin. Die sollen die 24/7 überwachen. Die sollen gucken, was die isst, was die macht und wie die blutet. Und ob die nachts irgendwie mal an den Kühlschrank geht oder so. Es gab nämlich ein paar Vermutungen, weil nämlich, das steht in einem Spiegelartikel, so war etwa von einem gut gefüllten Topf mit Pichelsteiner Eintopf die Rede, der in einer Kammer neben Resels Schlafzimmer bereitgestanden haben soll. Der Noteintopf. Und dann sollen diese 4 Ordensfrauen sie nicht eine Sekunde aus den Augen gelassen haben. Und dann hat die Resel sich beschwert, man habe ihr gar mit einer Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet, wenn sie sich nachts zur Wand hingedreht habe, hat sie sich beschwert. Also das geht zu weit. Ihr müsst mir schon glauben und der Heiland macht keine halben Sachen. Ja.
Ich traue dem Ganzen trotzdem noch nicht.
Ja, du, da bist du wirklich der Einzige. So was geht ganz heiß auf der Spur. Also es gibt starke Zweifel an der Heiligkeit dieser Resel. Und natürlich denkt man, das muss irgendwie ein krasser Betrugsfall sein, an dem ja so ein ganzer Personenkreis, also Familie, aber auch irgendwie kirchliches Umfeld, der Pfarrer, also so Leute, die einfach dran beteiligt sein müssen, an diesem weirden Scam. Und ja, haben wir eben auch schon angesprochen, eine Sache ist ja noch zu bedenken, für eine Seligsprechung reichen halt Visionen und Wundmale nicht. Das ist gar kein richtiges Wunder. Man bräuchte also ein richtiges Wunder, um die Resel erstmal selig zu sprechen und dann später heilig und Connors Reuth jetzt nach ihrem Tod wieder auf die Karte zu packen. Und ganz zufällig hat der Bürgermeister von Connors Reuth ein solches Wunder erlebt.
Ach, das
es hat bestimmt
gut.
nichts damit zu tun, dass der Ort ja wahnsinnig von diesen Zehntausenden PilgerInnen und Touris finanziell profitieren würde. Nein, nein, nein. Das hat damit gar nichts zu tun.
Ich war ganz schwer krank und bin durch sie geheilt worden. 1958.
Alles klar, keine weiteren
Ansage.
Fragen.
Ja. Also ist für mich eindeutig, das ist ein Wunder.
Nehme ich ihm total ab. Also in dem Dorf sagen halt viele, die Resel, die hat uns geholfen. Nicht nur zu Lebzeiten, sondern auch noch aus dem Jenseits heraus. Wir können mit Problemen aller Art, mit Krankheiten aller Art zu ihr kommen und dann wurden wir geheilt.
Güte.
Also der Bürgermeister ist on the road to Seligsprechung. Er hat ein großes Resel-Museum errichtet.
Also er wird dann selig gesprochen, nicht die Resel.
Nee, er will halt, dass die Resel diesen Status erreicht. Ja. Deswegen sagt er auch hier schon mal, ja übrigens 1958, da hat die mich mal geheilt.
Genau.
Damit der Ort natürlich ein Pilgerort wird,
ja,
ein Wallfahrtsort, damit die Reisebusse weiterkommen.
Ja, aber nicht er selber wird selig gesprochen.
Nee, für den Ort, genau. Und dieses Resel-Museum, was er da hat errichten lassen, das hat wohl Millionen gekostet und ein Bürgerentscheid hatte eigentlich dagegen gestimmt. Dieses Museum gibt es jetzt aber. Markus Söder hat es höchstpersönlich
natürlich
2022
Der hat auch höchstpersönlich die Kreuze in unsere Klassenzimmer reingehängt.
Ist das nicht absurd? Markus Söder hat 2022 dieses Resel-Museum eröffnet und dort sind sämtliche blutbesudelten Kleidungsstücke ausgestellt. Aufnahmen von ihr, die man irgendwie ja dann auch nicht so einfach wieder vergisst, weil das sieht wirklich creepy aus. Also Leute, wenn ihr irgendwie, nicht für schwache Nerven, aber guckt euch auf YouTube mal an, wie die Resel da aussieht, wenn sie da ja blutet. Und da stand auch in dem Spiegelartikel, in Dauerschleife wird ein verstörender Film vorgeführt. Da zu sehen unter anderem, ja, wie die Resel mit stark blutenden Augen im Bett sich windet und dabei aussieht wie eine Figur in einem Horrorfilm. Ist das nicht komplett absurd schon wieder? Only in Bayern? Only in Germany? Aber dieser Bürgermeister, der hat eine klare Vision.
Ja, hoffen wir schon, dass dadurch eine Steigerung von Tourismus kommt. Wenn viele Gäste nach Deutschland kommen, Connors Reuth, München, Hofbräuhaus. Das ist so die Intention.
Also Connors Reuth, München, Hofbräuhaus.
So
alles klar.
Machen wir's.
Ja, und ich finde sogar, dass selbst der römisch-katholischen Kirche das irgendwie ein bisschen zu weit geht.
Aber so, nicht Markus Söder, der ist da in erster
Nein, der
Reihe
ist all
dabei.
In. Also Leute, schickt mal Fotos von eurem nächsten Urlaub in Connors Reuth. Bitte schreibt uns gerne auch, solltet ihr die Wundmale Christi haben? Und denkt bitte dran, es reicht nicht, ihr braucht noch mindestens 2 Wunder bis zur Heiligkeit. Und damit schließe auch ich für diese Woche meine Tabs. Amen.
Amen, das ist auf jeden Fall das Wort zum Mittwoch gewesen heute und wir freuen uns natürlich auch weiterhin, falls ihr auch Rabbit Holes zu Hause habt, wenn ihr uns die schickt, nämlich entweder an toomanytabs@ndr.de oder aber, Caro, wo findet man uns denn noch, wenn man zum Beispiel uns heilig sprechen möchte?
Online, zum Beispiel bei Instagram, da könnt ihr uns auch schreiben und reinfolgen, du bist @miguel_r_aus_a, ich bin @caro_worps, da könnt ihr uns schreiben, reinfolgen, bewertet doch auch gerne den Podcast gut, wenn ihr den gerne hört. Das hilft uns weiter. Und was uns am meisten weiterhilft, ist, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt.
Richtig. Und was uns auch hilft, ist, wenn ihr Lisa Mona Lisa weiterhin streamt. Das hilft uns natürlich auch. Ja, haben wir eigentlich alles gemacht, was wir heute machen wollen, oder?
Nee.
Nein?
Nein.
Hab ich was vergessen? Was denn?
Weiß ganz genau. NDR Cross-Promo.
Wir empfehlen euch heute einen schönen Podcast von den MacherInnen der Peter Thiel Story. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, macht das doch auf jeden Fall auch. Aber in der neuen Staffel widmen sie sich Sam Altman, dem Gründer von ChatGPT und OpenAI. Und wir haben einen Trailer da, da können wir doch einfach mal reinhören.
My name is Sam Altman.
Das ist Sam Altman, KI-Visionär.
Er hat die Welt verändert, ist gar keine Frage.
Er hat uns ChatGPT gebracht.
Er ist ein Star, der hochgeflogen ist und man weiß nicht, wann er abstürzt.
Altmans Firma OpenAI hat mit ihrer KI-Technologie alles verändert. Aber ist das der Weg in die Zukunft? Oder der Weg in den Abgrund? Die OpenAI-Story.
Ja, die OpenAI-Story. Und natürlich gibt es den Podcast auch in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Cross-Promo Ende.
So, und wir schminken uns jetzt schon mal wieder fleißig Deutschland fahren ins Gesicht, denn morgen geht's dann los mit WM und so weiter und so fort. Da wird gegrillt.
Deutschland!
Ja. Hast du schon Würstchen und so alles beisammen fürs große Grillfest bei dir hier im Schrebergarten, wo du uns
ganze
eingeladen hast?
Ganze Kühlschrank voller Bratwurstschnecken.
Weiße Socken, Birkenstocks, so stehen wir demnächst im Garten.
Geht's. Bis nächste Woche, Leute. Macht Idiot.
Schwingt der Hut. Bis dann.
Tschüss.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.